herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und hallo zu Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Wir alle wissen, früher hat Lernen besser funktioniert und wir haben mehr gelernt. Okay, das mag man vielleicht so denken, aber so einfach ist es natürlich nicht. Warum ist unser Bildungssystem offensichtlich nicht besonders erfolgreich? Was kann und was sollte man unbedingt ändern oder besser machen? Unsere beiden Gäste haben fundierte Ideen, welche Schulen unsere Kinder jetzt brauchen. Professor Harald Lesch und Professor Klaus Zierer. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Hallo. Hallo.
Wenn ich das mal so sagen darf, Professor Lesch, Sie sind Jahrgang 60, Professor Zierer Jahrgang 76. Welche Noten geben Sie denn mit dem unterschiedlichen Erfahrungshorizont Ihrer eigenen Schulbildung?
2 bis 3.
Warum?
Die Schule, in der ich war, vor allen Dingen die Oberstufe, war ziemlich gut. Das war so eine reformierte Oberstufe. Wir waren der erste Jahrgang Mitte der 70er Jahre, die dann Abitur mit Leistungskursen und Grundkursen gemacht haben. Hohe Motivation bei allen Lehrerinnen und Lehrern. Und es hat riesen Spaß gemacht. Und dann gab es halt auch das, was es in der Schule immer so gibt, ein paar kleinere Probleme. Aber summa summarum würde ich sagen, 2 bis 3. Also gute Vorbereitung aufs Leben.
Professor Zierer, da sind ja nun schon ein paar Jahre dazwischen dann.
Also ich gebe meiner Schulzeit in der Tat eine glatte 1.
Ui.
Aber nicht wegen des Unterrichts, sondern für mich war die wichtigste Motivation, in die Schule zu gehen, das Kartenspiel mit den Klassenkameraden. Das war der Zug, warum ich bis zum Ende auch durchgehalten habe. In der Schule selber war es etwas langweilig, da wäre ich eher auf eine 3 oder 4, weil ich ja finde, dass man damals schon erkannt hat, dass vieles, was später vielleicht wichtig ist, man nicht lernt, sondern man hat viel Zeit damit verbracht, sich irgendwas in den Kopf reinzutrichtern, was fernjegliche Relevanz für damals und auch für das spätere Leben war. Und insofern würde ich da eben unterscheiden. Freude hat es mir immer gemacht, eben aus Gründen der Gleichaltrigen. Es war eine tolle Zeit.
Wir alle drei sind in der Schule gewesen, in einem nicht digitalen Zeitalter. Haben Sie auch so viel Zeit damit verbracht, Spickzettel anzufertigen, um damit auch wieder was zu lernen? Ich meine, das ist ja auch interessant.
Ganz kleingeschriebene,
ja,
die dann so zusammengerollt worden sind, dass man sie möglicherweise unter der Uhr noch so, ja. Ja, da gab es schon mal die eine oder andere Geschichte.
Auf die Innenseite der Hand geschrieben,
ja,
Notizen,
ja,
selbstverständlich auf dem Oberschenkel, wenn man die Hose so ein bisschen.
Ich hatte den Eindruck, dass schon allein das Aufschreiben selber einen ziemlich starken Lernerfolg bei mir
hat. Das meine ich, genau. Bei Ihnen, wie war es bei Ihnen?
Ich habe es einmal gemacht und interessanterweise hat mich der Lehrer damals nicht erwischt, aber er hat in der Korrektur deutlich gemacht, dass da was nicht gepasst hat, weil ich nicht gut war in dem Fach und hat mich dann runter korrigiert auf eine 5-. Und dann habe ich gedacht, okay, auch wenn du nicht erwischt wirst, wenn du schlecht bist, das fällt auf, dann habe ich es nicht mehr gemacht, sondern habe dann eher das Schreiben genutzt, zu lernen, sich Sachen einzuprägen. Und das war ein bisschen meine Lektion aus dem Versuch, hier ein krummes Ding zu drehen.
Wir werden heute über das Bildungssystem heutzutage sprechen. Wir werden die Situation analysieren, wir werden über die Gründe sprechen. Wir werden aber auch sagen, anhand Ihrer Beispiele, wie eine Schule oder ein Bildungssystem besser sein könnte, wie die Schule besser aussehen könnte. Aber um mal in die Situation konkret reinzugehen, nur eine Note. Wir fangen mit dem Ende an. Abschlusszeugnis, Bildungssystem momentan. Welche Note geben Sie?
Jetzt fängst du an.
Mangelhaft. Wir haben zu viele Probleme. Wir haben seit Jahren das Rumdoktern am System und müssen ja feststellen, dass alles noch viel schlechter wird. Also aktuell würde ich sagen, mangelhaft. In allen Bereichen, die wir haben, ob das das Lehrpersonal ist, ob das in den Schulen vor Ort ist, ob die Ausstattung an den Schulen ist. Also wir haben viele Baustellen aktuell und die haben sich in den letzten Jahren massiv angehäuft.
Es gibt sie. Die Chance auf bessere Bildung. Genau darüber werden wir uns heute unterhalten mit meinen beiden Gästen, Professor Lesch, Professor Zierer. Herzlich willkommen nochmal auf dem roten Sofa. Einen kurzen Eindruck von Ihrer Arbeit bekommen Sie jetzt von Christiane Hennigsen.
Die letzten PISA-Ergebnisse. Wieder eine Katastrophe. 30% der Jugendlichen haben starke Probleme beim Rechnen. Jeder Vierte kann nur sehr schlecht lesen. Was läuft falsch an unseren Schulen? Wie wird aus Lernfrust wieder Lernlust? Ein Herzensthema für Moderator und Astrophysiker Harald Lesch sowie Schulexperte Klaus Zierer. Beide verbindet die Leidenschaft für Bildung.
Sie vermuten, dass Handys unsere Intelligenz beeinflussen. Machen sie uns etwa dumm?
Harald Lesch, Terra-X-Moderator, Professor an der Uni München und berühmt dafür, komplexe Zusammenhänge verständlich und unterhaltsam zu erklären.
Das ist eben Wissenschaft und das macht auch Spaß.
Klaus Zierer, Professor für Schulpädagogik an der Uni Augsburg, bereichert den Diskurs über richtiges Lernen seit Jahren mit fundierter Forschung.
Das Entscheidende für Hetti ist die Lehrperson.
Klaus Zierer und Harald Lesch. Zwei, die dafür brennen, unsere Schulen zu einem besseren Ort zu machen.
Und das würde mich zuerst mal interessieren, dieses gemeinsame Feuer. Wie ist denn das überhaupt entfacht worden, dass Sie beide sich zusammengetan haben?
Also angefangen hat es, wir waren bei einer Podiumsdiskussion und haben, wie das so ist, man kennt sich noch gar nicht. Und dann hört man auf einmal aus dem Mund des anderen Sätze, die man eigentlich genau so gesagt hätte. Mhm. Und dann fängt man hinterher an, sich, sag mal, wer sind Sie denn? Und natürlich, inzwischen sind wir Gott sei Dank per Du. Und so kommt eine Zusammenarbeit zustande, weil wir eben beide mit dem Thema Bildung, Klaus ja richtig professionell. Und ich habe immer die These vertreten, ich bin Endverbraucher eines Bildungssystems, wo ich mir immer frage, was passiert da eigentlich? Und so sind wir zusammengekommen.
Ja, warum haben Sie sich denn Professor Lesch als Partner gesucht?
Ausgangspunkt war in der Tat diese gemeinsame Podiumsveranstaltung, wo es wirklich so war, dass wir die gemeinsamen Thesen vertreten haben. Und dann hat es verschiedene Kooperationen gegeben. Wir beide arbeiten ja auch am Thema Nachhaltigkeit. Ich schaue, dass das Thema in der Lehrerbildung verankert ist, frühzeitig in die Schulen kommt. Auch Harald hat hier mittlerweile einen Schwerpunkt seiner Arbeit. Also haben wir inhaltlich bereits auch an der Stelle einen Synergieeffekt gehabt. Und was ich immer spannend finde, ist auch als Schulpädagoge ist mir irgendwo so ein Zwischenhändler. Das heißt, ich muss mich ja mit anderen Disziplinen auseinandersetzen, ob das die Psychologie ist, aber vor allem auch die Philosophie hinein. Und dann bin ich schnell beim Harald und seiner Arbeit. Und es ist ungeheuer wichtig, dass wir in der Debatte, wenn es um Schule und Bildung geht, auch den Horizont erweitern für diese Reflexionsebenen. Und da ist Harald ein hervorragender Gesprächspartner.
Und man darf nicht vergessen, wir arbeiten ja in Bayern. So. Und in Bayern ist das Thema Schule und Bildung auch noch mal ein ganz besonderes, weil man sich ja auch abarbeitet an einer Haltung, wo man meint, man müsste sowieso nichts mehr verbessern. Das heißt, also gerade die Staatsregierung in Bayern ist ja besonders stark der Meinung, dass das bayerische Bildungssystem eigentlich das Schulsystem das Beste der Welt sei und dass das jetzt gar nicht großartig ist. Also das heißt, wir werden auch richtig herausgefordert, uns da immer wieder zu melden.
Interessanter Punkt, Sie beide sind tätig an der Uni München, Technische Universität München,
LMU,
LMU. Mhm. Dann natürlich in Augsburg. So, wie vorbereitet kommen denn Schülerinnen und Schüler als Studenten zu Ihnen an die Universität? Was ist da Ihr Eindruck?
Naja, also in den Fächern, die ich unterrichte, Physik und Philosophie, also vor allen Dingen in der Physik, ist natürlich erstmal die Frage, wie gut kommen Sie mit der mathematischen Grundausbildung da rein? Mhm. Das hat dadurch, dass wir in Bayern ja diesen Übergang hatten von G9 zu G8, deutliche Probleme gegeben, weil die Universitäten natürlich ihr Anforderungsprofil überhaupt nicht verändert haben. Die Schulen haben das nicht mehr so hingeschrieben.
Die Schulen schneller gehen.
Die mussten schneller gehen. Warum, weiß ich bis heute nicht, warum das so ist.
Viele Schulen oder viele Bundesländer haben es ja wieder zurückgedreht.
Genau, haben es wieder zurückgenommen. Aber es gibt ja auch Verfahren, wie zum Beispiel in Ostdeutschland, hat man ja sehr erfolgreich G8 durchgeführt. Und da sieht man auch tatsächlich, dass in Ostdeutschland ganz anders Mathematik und Physik zum Beispiel unterrichtet worden ist als im Westen. Und das merkt man auch an der Qualität der Studentinnen und Studenten, keine Frage. In Philosophie ist es zum Beispiel so, dass nach Corona zum Beispiel deutlich so die Textkompetenz nachgelassen hat, weil also die Aufmerksamkeit für lange ausführliche Texte, das ist gar nicht so, das hat gelitten. Also die Corona-Pandemie, man muss dann wirklich fragen, vor oder nach Corona, also vor Corona waren die Dinge deutlich, also war der Ausbildungsstand besser als nach Corona.
Bei Ihnen, Professor Zierer, ist es so, Sie waren auch in Oldenburg tätig. Gibt es da, also Oldenburg, Niedersachsen, Augsburg, gibt es da auch länderspezifische Unterschiede, wie vorbereitet Studenten zu Ihnen in die Vorlesung kommen?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, was viel dringender sich zeigt, ist, dass in der Tat das, was PISA misst, dass die Lesekompetenz abnimmt, gleichzeitig auch die Konzentrationsfähigkeit, die Aufmerksamkeitsfähigkeit der Studenten. Das merkt man auch in Vorlesungen. Sie können heute keine Vorlesung mehr machen wie früher, wo Sie 90 Minuten durchreden, sondern Sie müssen Phasen der Interaktion, wo Sie die auch mal ins Mikrofon holen, wo Sie Kommunikationsangebote machen, einbauen, damit die Aufmerksamkeit gegeben ist, dass die Motivation auch bleibt. Das stellen wir fest, auch an Universitäten. Was für mich aber doch immer wieder das wirklich Positive ist an der Stelle, jede Generation Art Leidenschaft. Sie können jede Generation motivieren, auch wenn vielleicht außenrum sich die Welt verändert und die Digitalisierung die Lebenswelt der Kinder stark beeinflusst, auf die Aufmerksamkeit einen negativen Effekt und auch die Lesekompetenz negativ beeinflusst. Aber diese Leidenschaft zu entfachen, das können Sie bei jeder Generation. Und das finde ich als Pädagoge immer so schön, weil es mir einen Weg zeigt, wenn ich was anderes mache vielleicht im Unterricht, wenn ich was anderes in der Vorlesung mache, ich kann diese junge Generation immer noch begeistern und mitnehmen. Und das ist auch der Antrieb für unser Buch, zu sagen, wie müssen wir heute Bildung verstehen, damit wir die Herausforderungen der Zeit auch angehen können.
Sie sind ja selber Vater von 3 Kindern, 10, 13 und 15 Jahre alt. Wie stark ist denn die Begeisterung Ihrer Kinder ausgeprägt, zur Schule zu gehen?
Ja, nachdem sich das Schulsystem ja nicht wirklich verändert hat, leiden die im Grunde an denselben Problemen, die ich auch schon hatte.
Ja, ja, ja.
Und das ist ja eben genau der entscheidende Punkt. Wir müssen Schule wirklich anders denken, wenn wir hier die Kinder mitnehmen wollen und wenn wir sie vor allem für die Herausforderungen, die ja heute ganz andere sind wie vor 20, 30 Jahren, fit machen. Also wir sehen ja heute, was auf uns zukommt, ob das Klima ist, ob das Demokratie ist, ob das der gesellschaftliche Zusammenhalt ist. Also wir müssen dringend an das System ran, um die nachwachsende Generation so zu stärken, dass sie die Herausforderungen meistern kann.
Wir haben die Situation festgestellt, da ist ein großes Problem. Wir wollen jetzt über die Gründe sprechen und anschließend dann später noch über die Möglichkeiten, das Ganze zu verbessern. Also gehen wir mal in die Gründe ran. Ja. Da fällt mir sofort ein, Lehrermangel, ist das ein Grund?
Bitte. Lehrermangel ist definitiv ein Grund. Ja, also Sie brauchen in der Klasse eine Lehrperson, die in der Lage ist, die Kinder zu führen, die Verantwortung übernimmt, die den Bildungs- und Erziehungsauftrag ernst nimmt, die auch als Vorbild dient, im positiven wie im negativen Sinn. Also Kinder brauchen Erwachsene, um sich dann auch noch reiben zu können, um sich finden zu können. Und wenn wir keine Lehrpersonen mehr haben, dann funktioniert das System Schule ja nicht. Und wir sollten nicht auf die Idee kommen, was manche tun, dass wir sagen, jetzt stellen wir einen KI-Roboter vor die Klasse. Das kann natürlich die menschliche Interaktion nicht ersetzen. Und Bildung heißt ja im Kern, dass eine Interaktion zwischen Menschen vorausgeht, an der ich mich dann sozusagen bilden kann.
Und die Gesellschaft hat natürlich insgesamt auch den Beruf des Lehrers und der Lehrerin richtig gehend schlecht geredet.
Ja.
Wir hatten einen Bundeskanzler.
Faule Säcke, Diskussion also,
ja,
damals.
Solche Geschichten.
Ja, ja.
Und wenn man sich überlegt, was für eine überragende Bedeutung Lehrerinnen und Lehrer für den Lernerfolg darstellen. Und Klaus ist als sozusagen der Übersetzer einer der wichtigsten Studien, auch der deutschen, der Hattie-Studie, nämlich wo es darum geht, was hat denn Lernerfolg, was macht denn den Lernerfolg aus? Das hat er ja veröffentlicht, nämlich es sind die Lehrerinnen und Lehrer, deren Haltung, deren Art zu unterrichten und die Haltung des Kollegiums vor allen Dingen. Und daran merkt man wieder mal, wie wichtig es ist, dass man Schule als einen sozialen Raum begreift, in dem nicht nur Informationen von A nach B transportiert werden, sondern wo Menschen was miteinander tun.
Und wo auch Lehrer unterstützt
aber
werden
unbedingt.
Müssen.
Unbedingt.
Weil also ganz oft sind Lehrer am Ende der, wenn ich das mal so sagen darf, der Nahrungskette. Ja. Sämtliche Verantwortung wird auf die Lehrer abgewälzt und Eltern klagen sogar noch, wenn ihre Kinder nicht entsprechende Leistung bringen. Ja. Das ist doch eine furchtbare Situation. Also meine Eltern werden nie auf die Idee gekommen, oder?
Und da haben wir in den letzten Jahren auch viel falsch gemacht. Also klar, Schule muss die Herausforderung der Gesellschaft annehmen und muss einen Beitrag leisten. Aber wir haben in den letzten Jahren Folgendes unternommen, dass wir jedes Problem, das gesellschaftlich aufgetaucht ist, an die Schulen reingegeben haben, ohne Lehrkräfte aber manchmal zu unterstützen und vielleicht auch ohne was rauszunehmen. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich von einem System immer mehr verlange und nicht gleichzeitig für Kapazitäten sorge, dann überfordere ich das System und das stellen wir heute auch fest. Also der Lehrerberuf ist nicht umsonst einer der ungesundesten Berufe mit der höchsten Burnout-Quote. Das kommt daher. Also wir müssen die Lehrpersonen am Ende der Nahrungskette, wie Sie schon sagen, unterstützen, stärken, damit sie die Herausforderungen auch vernünftig angehen können.
Jetzt gibt es natürlich häufig die Argumentation auch, dass die Sprache eine Schwierigkeit im Unterricht darstellen würde. Auch hier wird ein Problem, wenn es denn da ist, an Lehrer weitergegeben.
Genau.
Das heißt, müsste, ich glaube, diese Forderung gab es schon mal, müsste man vielleicht eine Art Deutschkenntnisprüfung oder deutsche Sprechfähigkeit einführen, um überhaupt den Unterricht stattfinden zu lassen? Oder ist das vorgeschaltet? Wäre das vielleicht eine Möglichkeit?
Nein, ich denke, also man wird auf jeden Fall viel, viel stärker darauf hinhaben müssen, Kinder in der deutschen Sprache zu unterrichten, das schon sehr früh. Also eigentlich müsste in der Kita, es muss schon ganz, ganz früh angefangen werden, diese Sprachkompetenz zu entwickeln. Denn Sprache ist nun mal gewissermaßen der Aggregatzustand in einem Land. Wenn du dich nicht verstehst, dann verstehst du nichts.
Genau.
Also insofern glaube ich, ist das eine ganz wichtige Sache. Aber ich habe jetzt gerade vor 2 Tagen noch mal gesehen, es gibt alle möglichen Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Genau, wenn es darum geht, Deutsch als Fremdsprache sozusagen, also als Sprache hier zu erlernen, wie schwierig es ist in Klassen, wo praktisch überhaupt keine Muttersprachler mehr da sind.
Ja,
das heißt, das Lehrpersonal muss sich dann auf eine Situation einstellen, wo praktisch mit Händen und Füßen gearbeitet werden muss. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und große Herausforderung, so früh wie möglich mit den Kindern anzufangen, die deutsche Sprache zu erlernen, ganz klar.
Ja, um auch das Niveau in der Klasse einfach gleichmäßig zu halten.
Und wenn man es dann eben bildungspolitisch zu Ende denkt, darf es nicht nur die Testung sein, sondern ich brauche dann auch die Konzepte, wie ich in der Schule Lehrer befähige, das zu unterstützen bei den Kindern. Und vor allem, was ich auch ganz wichtig finde, dass wir auch die Elternhäuser ein Stück weit in die Verantwortung nehmen müssen. Also es bringt relativ wenig, wenn wir in der Schule versuchen, alle gesellschaftlichen Probleme lösen zu wollen und zu Hause ganz was anderes passiert. Das heißt, entscheidend für ein gutes Bildungssystem ist immer eine Erziehungskoalition zwischen Elternhaus und Schule. Das heißt, diese Kooperation muss funktionieren und ich muss den Eltern insofern auch klar machen, dass es wichtig ist, weniger am Handy zu wischen, mehr mit den Kindern zu lesen, mehr mit den Kindern zu spielen, die Zeit zu investieren, weil die wichtig dafür ist, dass Bildungserfolg möglich wird.
Auch mal streng zu sein, frage ich.
Disziplin ist ein entscheidender Punkt. Wir wissen aus der HETI-Studie, Gewissenhaftigkeit ist einer der wichtigsten Hinweise auf Bildungserfolg. Wir sprechen auch von Prädiktoren. Also entscheidet darüber, ob ich gut im System bin oder nicht. Hat manchmal viel mit Anpassung zu tun, ist auch klar. Aber generell gewissenhaft zu sein, sorgfältig zu arbeiten, das sind Grundlagen für einen Bildungsprozess, ohne den funktioniert nicht. Und insofern, ja, auch Eltern müssen hier eine gewisse Gewissenhaftigkeit erfordern, eine gewisse Strenge auch mal an den Tag legen können, damit das Ganze funktioniert.
Wir wollen gleich über Lösungen sprechen. Und da darf man sich natürlich auch fragen, welche Fächer denn in der Schule fehlen möglicherweise. Annbrit Backenbühl und die Finanzbildung an Schulen.
Guten Morgen, liebe Klasse G7C.
Erste Unterrichtsstunde an der Brechtschule in Hamburg. Eigentlich unterrichtet Kirsten Grabe-Sötebier hier hauptsächlich Englisch. Heute aber holt die Lehrerin das Thema Finanzen in den Klassenraum. Die Aufgabe?
Hier sind Gegenstände drin und die müsst ihr tauschen gegen andere Gegenstände.
Finanzen ist zwar nicht ihr Steckenpferd, die Pädagogin hat sich aber in Sachen Geld fortgebildet. Sie findet es wichtig, dass das Thema auf dem Stundenplan steht.
Chancengleichheit ist ein großes Thema. Ich glaube, dass hier unsere Schülerschaft, die bekommen bestimmt auch viel Info von zu Hause. Das sind schon eher bildungsnahe Haushalte, würde ich mal sagen. Aber natürlich gibt es ja auch andere Familien und da ist das vielleicht nicht so ein Thema. Da kennen die Eltern sich vielleicht selber nicht aus, dann können sie es ihren Kindern nicht vermitteln.
Die Klasse soll durch die Tauschaktion verstehen, welchen Vorteil Geld im Vergleich zum Warenhandel hat. Hinter der Idee steckt der Verein Invested. Er will Finanzbildung an Schulen bringen, bildet Lehrkräfte wie Kirsten Grabe-Sötebier online fort. Vereinsmitglied Jana Tichauer beobachtet heute, wie das Lehrmaterial noch verbessert werden kann.
Die Idee mit der Tauschaktion kommt von mir und das jetzt auch mal, also ich habe es natürlich selbst auch ausprobiert, aber jetzt auch mal live in Farbe zu sehen mit einer Klasse, hat total viel Spaß gemacht.
Die 28-Jährige engagiert sich seit 4 Jahren für den Verein. Erst ehrenamtlich, mittlerweile nebenberuflich. Sie selbst hätte sich Workshops wie diesen als Schülerin gewünscht.
Bei mir gab es überhaupt gar keine Finanzbildung. Über Geld spricht man auch nicht. Und das hat mich in der Schulzeit, ich habe es überhaupt gar nicht mitbekommen. Ja, und wenn man dann das erste Mal einen Vertrag unterschreibt oder mal ein eigenes Gehalt bekommt, dann hat man keine Ahnung davon, wie das eigentlich funktioniert.
Etwa 1000 Lehrkräfte hat der Verein bundesweit bereits geschult. In Hamburg ist Invested akkreditierter Fortbildungspartner des Landesinstituts für Schule. Denn auch hier ist finanzielle Bildung offiziell kein Unterrichtsfach. Das Fazit der Schülerinnen und Schüler.
Ich finde es eigentlich recht gut, weil jeder braucht Finanzen für das weitere Leben.
Ich weiß darüber schon ganz gut Bescheid, dank meinen Eltern. Aber ich finde es trotzdem gut, dass hier auch das gelernt wird.
Aber es war nicht sehr gut, weil man lernt ja auch, wie man das halt irgendwann einsetzen kann oder so.
Feedbackrunde mit Invested-Kollege Martin Meyer, einer von 25 Ehrenamtlichen. Der Medizinstudent möchte vor allem verhindern, dass junge Menschen schon früh in die Schuldenfalle tappen.
Wenn man einmal auf YouTube geht, wo sich ein Finfluencer da Ideen in die Kamera wirft, wie man jetzt innerhalb von 3 Monaten, wenn man auch nur sein Programm kauft, zum Millionär werden könnte. Und das ist etwas, was absolut unrealistisch ist. Und genau deswegen ist es wichtig, dass es dieses Thema gibt und dass es auch wirklich vorangebracht wird, dass darauf nicht mehr weiter auch junge Schüler zum Beispiel reinfallen.
Gründer Viktor Neumann hat selbst erlebt, wie sich Freunde schon zu Schulzeiten hoch verschuldet haben. Vor 5 Jahren hat der Hamburger den Verein ins Leben gerufen.
Schule ist ein unfassbar wichtiger Ort in unserer Gesellschaft, wo eben Schüler was lernen sollen. Und wir finden es eben extrem falsch, wenn dann Banken und Versicherungen ein Thema wie Finanzbildung für sich beanspruchen, um auf dem Thema Werbung zu machen.
Sie wollen daher ihre nationale Strategie für unabhängige Finanzbildung weiter vorantreiben, damit junge Menschen später mal ihre Geldangelegenheiten selbst in die Hand nehmen können.
Auf den ersten Blick, da denkt man jetzt natürlich, Mensch, das ist ja eine sehr, sehr sinnvolle Angelegenheit, dass man da einfach ein bisschen fitter wird. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in diese Thematik rein. Wie sinnvoll halten Sie denn Finanzbildung, Professor Zierer?
Also prinzipiell schadet sicher nicht, wenn Kinder in der Lage sind, mit Geld umzugehen und so weiter. Ob ich dafür jetzt extra Fach brauche, wäre ich zurückhaltend. Aber wenn man diese Kiste aufmachen, dann brauche ich ein Fach für Finanzbildung, für Digitalbildung, für Lesebildung und so weiter. Da bin ich wieder in dem Modus, dass ich die Schule schnell wieder überfordere, weil ich sage, da habe ich ein Thema, da habe ich ein Thema und dort habe ich ein Thema. Ich glaube, woran es der Schule viel mehr mangelt, ist die Frage des Lebensweltbezugs. Also wie schaffen wir es, dass zum Beispiel Mathematik so unterrichtet wird, dass ich erkenne, ich kann es in meinem Leben brauchen. Und dann kann ich zum richtigen Zeitpunkt auch durchaus Finanzbeispiele nehmen im Mathematikunterricht und das durchrechnen, Prozentrechnen beispielsweise, das wird rauf und runter.
Das kann nicht schaden.
Kann nicht schaden, wird rauf und runter trainiert, aber nie an einem Lebensweltproblem. Und damit nehmen es Kinder völlig langweilig wahr, die müssen es machen, es ist Pflichterfüllung, aber es versteht keiner, warum es lernen soll. Und deswegen unser Appell auch zu sagen, mehr Lebensweltbezug in die Fächer rein und den gibt's ja. Und damit letztendlich auch die Bildung.
Ist ja ein ganz interessantes Thema. Gerade Stichwort Mathematik. Ja. Da scheiden sich die Geister wie verrückt. Beziehungsweise die meisten Geister sagen an sich, da wird zu viel gemacht in der Oberstufe. Was mit Formelrechnung, mit Algebra-Rechnung und so weiter. Ein einfacher Dreisatz, einfache Prozentrechnung.
First things first.
Reicht das nicht ganz aus? Nein,
auf jeden Fall ist es wichtig, sich klarzumachen, dass Mathematik ganz, ganz viel mit Rechnen zu tun hat.
Ja.
Das heißt, wenn das nicht unterrichtet wird, hier im Kopf rechnen, also das heißt, Großes und Kleines einmal eins, das muss so gehen. Mhm. Prozentrechnung, Dreisatz und so weiter. Einfach, wie Klaus eben sagt, die Motivation für diese lebensweltliche Durchdringung, das kann ich eben mal kurz überreißen. Damit kann man übrigens auch jemanden, der mir irgendwas erzählt, kann ich schon mal im Kopf, so im Zahlenraum, so eine Schätzung für mich anstellen. Kann das überhaupt richtig sein, was der mir da erzählt? Oder ist es Quatsch? Und auf diese Weise wird man ja auch souveräner. Das heißt, je mehr Erfolg man damit hat, dass man seinen Denkapparat anschaut, also Denken ist ja wie Google, nur krasser, wie es so schön heißt, ne? umso souveräner, umso selbstbewusster wird man und traut sich dann eben auch tatsächlich mehr zu. Und ein großer Teil der Menschen, die ich kenne, die mir immer wieder sagen, oh, Sie sind Physiker, in Mathematik war ich ganz schlecht,
habe ich immer
das Gefühl, die 3/4 der Republik muss einen katastrophalen Matheunterricht gehabt haben.
Und einen noch katastrophaleren Physikunterricht
wahrscheinlich. Und das kann nicht sein. Und es gibt aber auch wirklich grandiose Beispiele, wie man es viel, viel besser machen kann. Und es geht immer wieder darum, Motivation, da ist das Wort Motiv drin. Warum soll ich mich mit diesem Fach beschäftigen? Wenn das so früh wie möglich klar wird, dann geht auch was. Und dann ist auch eben das, wovon Klaus eben gesprochen hat, diese Neugier, diese Leidenschaft, die kann man dann richtig entfachen. Sogar so für ein Fach wie Mathematik, man muss es nicht glauben.
Und Physik auch, ne? Warum fällt der Apfel nach unten vom Baum? Ich meine, das ist ja eigentlich interessant und schön zu erfahren, warum das eigentlich auch so ist. Ne? Ja. Man kann ja mal ein paar andere Fächer auch durchgehen. Also was ist zum Beispiel bei Kunst, Musik? Wie verhält es sich da? Viele sagen, brauche ich nicht fürs Leben, aber andererseits?
Also unsere Position ist ja ganz klar, dass Kunst, Musik und Sport eigentlich die wichtigsten Fächer sind, weil sie den größten Bildungsgehalt haben. Das heißt, wenn wir uns heute mal orientieren, was sind so typische Schlüsselkompetenzen, da geht es um Kommunikation, Umgang mit Fehler, kritisches Denken, Kreativität wird gern so als die zentrale Dimension für Bildung der Zukunft gesehen. Und nehmen Sie mal diese vier Punkte und übertragen Sie es auf die Fächer. Und dann werden Sie schnell feststellen, Kunst, Musik und Sport leben von der Kommunikation, leben vom kritischen Denken, leben von der Kreativität und leben auch davon, dass Sie einen konstruktiven Umgang mit Fehlern lernen. Sie werden kein Instrument, kein Sportart lernen. Sie werden auch nicht in Kunst gut sein, wenn Sie nicht kritisch mit Fehlern umgehen können. Das heißt, diese Fächer haben einen ungeheuer großen Bildungsgehalt. Und was sehen wir aktuell? Das sind die Fächer, die wir gerade mit Corona sogar abgewrackt haben. Die tauchen gar nicht mehr auf, wenn dann irgendwo am Rennen des Stundenplans. Und deswegen fordern wir ja auch, wir müssen Lehrpläne grundlegend reformieren. Stärkung dieser Fächer, wozu ich übrigens auch Handwerk zähle. Also die handwerkliche Tätigkeit, warum soll der Gymnasiast auch nicht hier Erfahrungen sammeln?
Hatten wir früher, Werken im Unterricht.
Ja, absolut wichtig. Und gleichzeitig auch in diesen Kernfächern wie Mathematik und Deutsch durchaus mal ein bisschen weniger vielleicht in die Breite, mehr in die Tiefe, mehr Lebensweltbezug, weil dann das gesichert ist, was Harald sagt, dass die Kompetenz hier wirklich gegeben ist, zusammen mit der Portion Motivation. Und deswegen ist so eine Lehrplanreform aus unserer
Sicht. Also wenn man sich das mal überlegt, eine Schule als eine Einrichtung, in der all die Fähigkeiten, die wir von Hause aus haben, unsere Neugier, unsere Fantasie, unsere Lust daran, etwas auch mit den Händen zu machen, wenn das mehr sozusagen zum Gedeihen gebracht würde, dann würden die Schüler und Jugendlichen aus einer Schule rauskommen in eine Welt, von der wir ja noch gar nicht wissen, was da auf uns zukommt.
Ja.
Und dieses Handeln ins Offene braucht gerade, was den Fehler betrifft, auch eine innere Offenheit dazu. Weil wenn ich einen Fehler als solchen erkenne, mache ich nicht nochmal. Aber wenn ich ihn sozusagen vor mir selber sogar verschweige und eben so alles so Mögliche verdränge, daran merkt man einfach, wie doof das ist, mit Fehlern nicht viel positiver umzugehen und auf diese Weise eben das zu tun, was Schule könnte.
Fehler nämlich einen Lernraum. Sind auch immer eine Chance.
Ja.
Eine Chance, etwas anders zu machen, etwas besser zu machen, etwas richtig zu machen und vor allen Dingen es sich auch anzubringen. Ja. Interessanterweise, das schließt im Grunde auch direkt an dem an, was wir jetzt haben. Und zwar Schule, digitale Bildung und so weiter, sagt man ja immer wieder. Bei Ihnen, bei Lescht Kosmos, da gab es einen interessanten Versuch. Und zwar, was ist denn eigentlich besser? Wie kann man es sich besser merken? Wenn man es mit den Händen, Papier und Stift aufschreibt oder am Laptop eintippt?
Ja. Während eine Vorlesung projiziert wird, machen Studierende sich Notizen. Insgesamt nehmen 60 Probanden an dem Test teil. Die eine Hälfte benutzt Laptops, die andere macht die Notizen mit der Hand. Ein Test wird später zeigen, wer die Inhalte der Vorlesung besser wiedergeben und die Erkenntnisse besser auf andere Problemstellungen übertragen kann. Welche Gruppe hat mehr gelernt? Nach einer Woche steht der Test an. Zur Vorbereitung dürfen beide Gruppen ihre Aufzeichnungen benutzen. Das Ergebnis? Beim Faktenwissen schneiden die Studierenden mit elektronischen Notizen etwas schlechter ab. Der Vorteil von handschriftlichen Aufzeichnungen wird noch deutlicher bei Verständnisfragen. Die Lernergebnisse sind hier eindeutig besser.
Ja. Sie beschreiben das Ganze, gute Bildung sieht anders aus in Ihrem aktuellen Buch, noch sehr anschaulich. Aber wenn man es mal fast zusammenfassen möchte, würde ich fast sagen, den Digitalpakt braucht keiner. Wir brauchen einen Bleistift- und Papierpakt.
Ja.
Ist das im Grunde, man kann es vielleicht sogar mal so sagen.
Ich traue mich das ja gar nicht mehr. Also man wird ja dann immer als so Technikfeind dahingestellt und so weiter. Aber wenn man diese Experimente, und das sind ja Experimente, sich anschaut, die Ergebnisse, dann ist es so eindeutig, dass diese Hoffnung auf die Wunderwaffe digital oder was, dass die sich einfach nicht erfüllt. Und trotzdem und immer weiter und weiter geht offenbar der Mainstream dahin, möglichst das Ganze auf die digitale Ebene. Aber natürlich, es müsste erstmal viel mehr mit der Hand, viel mehr mit dem eigenen Kopf gemacht werden, bevor regelmäßig wieder geguckt wird, Moment mal, den Namen, den muss ich ja gar nicht wissen, den kann ich ja direkt nachgucken. Das muss ich ja gar nicht wissen, das kann ich immer, also ich source mein Gedächtnis quasi aus. Und meine Hände benutze ich auch nicht mehr. Und dann am Ende weiß ich nicht so genau, wie das kommt. Gerade das, was wir eben gesehen haben, muss uns doch klar sein. Das Gehirn ist in unserem Kopf so dick, sind unsere Hände so stark abgebildet. Also, dass das eine wichtige Rolle spielt, etwas zu begreifen.
So, die erste Linie zum Kopf.
Ja, das ist ganz
direkt vorne, in den Kopf.
Und wenn wir das verkommen lassen, unsere Handfertigkeiten, das wäre also katastrophal.
Die Handfertigkeiten sind ja das eine. Die Konzentrationsfähigkeit ist noch mal das andere. Und da haben Sie bei Terra X auch noch mal einen interessanten Versuch gemacht, den wir zeigen möchten. Ja. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn Schülerinnen oder Schüler das Handy bei sich haben oder eben nicht bei sich haben während einer Aufgabe.
Überraschung.
Mit über 500 Studierenden führte man an der University of Austin einen speziellen Intelligenztest durch. Eine Testgruppe darf das eigene Handy angeschaltet auf dem Tisch liegen lassen. Eine zweite soll das Gerät ausschalten und in die Tasche stecken. Die Handys der dritten Gruppe werden eingesammelt und aus dem Raum gebracht. Dann beginnt für alle ein identischer Intelligenztest. Das Ergebnis? Das deutliche Schlusslicht, die Gruppe mit den angeschalteten Handys auf dem Tisch. Sie schnitten viel schlechter ab als die Gruppe mit dem ausgeschalteten Handy in der Tasche. Der klare Sieger aber ist die Gruppe, deren Handys gar nicht mehr im Raum waren.
Ja, ist es das, dieses Gehirn-Outsourcen mit dem Handy?
Ja, das Handy hat nicht nur die Funktion, dass was outgesourced wird, sondern die hat halt einen ungeheuren Ablenkungsmechanismus. Das muss uns klar sein. Und das hat auch mit dem Alter der Kinder zu tun und mit der Medienkompetenz. Die sind manchmal gar nicht in der Lage dazu, dem Hang oder dem Drang, sich zu widersetzen, auf das Gerät zu schauen, sondern der Kopf ist immer halb letztendlich am
Auch wenn
Smartphone.
Es ausgeschaltet in der Tasche ist, denke ich gerade, da liegt es. Genau. Ich denke, es liegt da.
Ne? Genau, und es gibt ja sogar Studien, die man gemacht hat mit dieser Generation, hat den schönen Titel Out of Sight is not out of Mind. Das heißt, aus dem Augen ist nicht aus dem Sinn, weil dieser Mechanismus so stark ist, dass ich ständig dran denke. Und insofern hat das Smartphone mehrere Probleme. Zum einen, es lenkt ab ohne Ende und zum anderen nimmt mir es das Denken ab. Ich erinnere mich dann immer an die schönen Worte von Kant in der Aufklärung, selbstverschuldete Unmündigkeit, denn ich höre auf zu denken. Ich verlasse mich auf das Gerät und komme gar nicht mehr dazu, dass ich selber nachdenke.
Cogito ergo sum.
Richtig. Und das führt in der Folge dann natürlich zu schlechten Lernleistungen und zu geringen Aufmerksamkeitsfähigkeit.
Also ich denke, also bin ich. Ja, aber das Cogito ergo sum.
Also auch das Denken und das Handeln. Wir sind ja das Lebewesen, das handeln kann. Mhm. Und diese Dinger machen uns immer mehr zu Reagierenden. Also nicht mehr von uns aus, also Motiv, was ist unser Motiv, bestimmte Dinge zu tun, sondern wir reagieren drauf, weil wir pausenlos bombardiert werden. Also Veranlassungen, die gar nicht aus uns herauskommen, sondern von außen kommen. Und das ist eben die große Frage. Soll Schule diese Art von starker Beeinflussung durch diese elektronischen Geräte weiter befördern mit aller Gewalt nach dem Motto, das müssen die Kinder sowieso können, also das müssen sie jetzt auch mal sofort, wie, so schnell wie möglich können? Oder sollten wir sie nicht vielmehr zu emanzipierten Nutzern dieser Geräte machen, wo aber klar ist, wer ist Koch und wer ist Kellner? Mhm. Nämlich, dass diese Geräte praktisch Instrumente sind und nicht unser Leben, unser Handeln und sogar unsere innere Welt bestimmen.
Nur das wenn ich nicht davon abhängig bin, kann ich es auch kontrollieren.
Ganz genau.
Sie sprechen in Ihrem Buch auch einen Punkt an, den ich sehr interessant finde. Da geht es um das Thema Wettbewerb. Vielfach wird auf Noten verzichtet mittlerweile. Das geht in Teilen sogar in den Sportunterricht hinein. Warum sagen Sie, wir bräuchten doch wieder mehr Wettbewerb innerhalb der Klasse, innerhalb der Schule?
Also zunächst mal ist ja der Mensch sicherlich ein Wesen, das auf Wettbewerb auch aus angelegt ist. Also die Freude an der Leistung ist ja was sehr Menschliches. Und insofern spricht der pädagogisch zunächst mal nichts dagegen, auch Leistung einzufordern. Es wäre sogar fatal zu sagen, jetzt jeden Leistungsgedanken raus aus der Schule. Schule muss ein kompletter Schonraum werden, da werden Sie nie zu Leistung kommen, Sie werden nicht lernen, Sie werden auch keine Fehler machen. Wenn ich keine Leistung bringen will, dann bin ich ja sozusagen in einem ganz gemütlichen Bereich unterwegs. Also Bildung erfordert schon Leistung. Das Entscheidende ist immer, wie gehen wir mit der Leistung um, welcher Anspruch steckt dahinter. Wenn wir, wie es beispielsweise in Bayern der Fall ist, ein Grundschulabitur haben, wo 17, 18, 19 Proben geschrieben werden und die Grundschüler sozusagen irgendwann daherhecheln, weil sie jede Woche eine Probe schreiben, um dann irgendwann eine Gymnasialempfehlung zu haben, dann ist dieser Leistungsanspruch vielleicht überdreht an der Stelle. Das bräuchten wir nicht. Also wie schaffen wir es, eine pädagogische Situation zu schaffen, wo Leistung was Positives ist? Das ist die Aufgabe. Und da, glaube ich, kann man Bildungssystem
wo man aufnehmen. Sich auch dran orientieren kann, genau, als das Mitschüler. Ne?
Das Interessante ist ja, also naturwissenschaftlich gesprochen, wir erleben ein Flow-Erlebnis, wenn wir eine Herausforderung erleben, die uns herausfordert, also anstrengend ist, aber die wir packen können. Das heißt, eine Situation, in der überhaupt keine Herausforderung mehr da wäre, weil wir sowieso mehr oder weniger völlig gechillt sozusagen. Das ist nicht das, was unser Gehirn wirklich mag. Es mag Herausforderungen und es mag sie besonders dann, wenn sie gerade so ein bisschen mehr ist, als man bis jetzt gemacht hat. Also insofern ist der Wettbewerbsgedanke einer, der im Übrigen sogar, also von der Evolution her, sind die Säugetiere sozusagen veranlasst dazu, dass die Jungen anfangen, sich in der Hierarchie tatsächlich auch hochzuarbeiten, also entlang zu arbeiten. Also eine Biene, in Anführungsstrichen, könnte das nicht. Die ist entweder Arbeitsbiene oder Drohne. Das heißt, bei den Insekten geht das gar nicht so. Aber wir Säugetiere, wir haben tatsächlich die Fähigkeit und Möglichkeit, diese Option zu erwahren. Jetzt wollen wir das nicht zu weit treiben an der Stelle, aber in der Schule, eine Schule ohne Wettbewerb ist... Wäre eine vertane Chance.
Über Digitales haben wir schon gesprochen. Digitales bietet uns auch viele Informationen. Ja. Und bei all diesen Informationen, die durchs Netz geistern, da darf man sich schon mal die Frage stellen, woher wissen denn eigentlich Schülerinnen und Schüler, was richtig oder falsch ist? Celine Sonnenberg.
Mein Name ist Annik Eimer. Ich bin freie Journalistin und bin heute hier für eine Organisation, die heißt Lie Detectors.
Die Lie Detectors sind eine gemeinnützige Organisation, die professionelle Journalisten in Schulen schickt, um dort zu erklären, wie man Fake News im Internet erkennt.
Ich bin freie Journalistin. Weiß jemand, was eine Journalistin ist?
Menschen, die für die Zeitung arbeiten.
Genau, zum Beispiel für die Zeitung arbeiten.
90 Minuten soll es heute in der 6. Klasse der Hamburger Stadtteilschule Helmut Hübner darum gehen, wie man Falschmeldungen online erkennt und sie überprüft. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nutzen 96% der 12- bis 17-Jährigen täglich das Internet. Auch in dieser Klasse nutzen viele Social Media.
Wer nutzt WhatsApp? Wer nutzt Instagram? Wer nutzt Snapchat?
Die wenigsten Kinder lernen zu Hause mit der Informationsflut online umzugehen. Auch viele Eltern sind damit überfordert. Gerade deshalb lädt Lehrerin Sabrina Schütz die Lie-Detectors regelmäßig in ihren Unterricht ein.
Kinder bewegen sich frei im Internet und bekommen die Nachrichten ganz ungefiltert. Und wir fangen das in der Schule auf. Und das ist schön, dass die Kinder lernen, das zu hinterfragen, kritisch zu betrachten und von den Lie-Detectors Werkzeug an die Hand bekommen, wie sie dann damit umgehen sollen.
Entscheidend, praktisch lernen, Fake News zu erkennen. Annik Eimer hat Beispiele für die Klasse mitgebracht.
Wer mag das mal vorlesen, was da steht?
Kleiner Timmy, 9, darf Schule überspringen und direkt arbeiten gehen.
War das ein Fake? Mal jemanden, der gesagt hat, es ist Fake. Sag mal bitte, warum ist das Fake?
Ich glaube, es ist Fake, weil man darf doch ab 9 gar nicht arbeiten.
Viele der Kinder haben schon Erfahrungen mit Spam und Lügen im Internet.
Ich weiß, dass sie dieses Fake News einfach machen, damit sie mehr Views bekommen und mehr Abonnenten und so.
Ich sage es erstmal immer meiner Mutter, damit ich weiß, ob es richtig so, ob sie das auch mal so gehört hat oder ob sie das glaubt oder nicht.
Ich wusste, dass man halt fake Sachen im Internet stellt und das dann Leuten halt glauben und damit man halt mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Denn die Algorithmen vieler sozialer Medien sorgen dafür, dass besonders extreme oder aufregende Meldungen mehr verbreitet werden. Je extremer, desto mehr Klicks. Fake News lohnen sich.
Die ganzen Social Media, die gucken immer, was ihr liked, was ihr euch anguckt. Und dann bekommt ihr genau von diesen Inhalten immer mehr. Es ist auch in eurer Hand dafür zu sorgen, dass diese Fake News nicht verbreitet werden. Also es ist wichtig, dass man erstmal überlegt, was ist das, bevor man etwas weiterleitet.
Hamburger Schülerinnen und Schüler lernen über alle Jahrgänge Medienkompetenzen.
Wir haben den Hamburger Medienpass, der ist in verschiedene Module aufgeteilt. Da geht es dann zum Beispiel um Spielenutzung, um Handynutzung, Cybermobbing, Urheberrecht, Persönlichkeitsrechte.
Der Besuch der Organisation Lie Detectors kann unterstützen. Medienbildung müsste aber eigentlich Teil jeder Stunde sein.
In jedem einzelnen Fach muss es im Prinzip mit behandelt werden, immer wieder dieses Quellenprüfen. Das ist eigentlich das Wichtigste, zu sagen, woher kriege ich meine Informationen? Wer ist mein Informant? Wer ist mein Experte?
Viele der Kinder werden im Internet auf Fake News, Meinungsmache und Betrugsversuche treffen. Nach dieser Stunde sind sie ein Stück besser darauf vorbereitet.
Tja. Auf jeden Fall ein guter Ansatz, aber realistisch ist natürlich auch dann die Pause. Da geht es dann wieder ins Smartphone rein, ne? Instagram-Spiele und so weiter. Also, was wäre das Beste?
Smartphone-Verbot an Schulen. Wir haben ja Studien, die nachweisen, dass das einen positiven Effekt hat, nicht nur auf die Lehrleistung, sondern vor allem, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, auf das soziale Wohlbefinden der Kinder in der Schule. Die gehen wieder lieber in die Schule, weil sie mehr miteinander sprechen, mehr miteinander kommunizieren, miteinander spielen. Cybermobbing zum Beispiel geht dramatisch runter. Also Smartphone-Verbote machen Sinn. Wir müssen sie pädagogisch begleiten. Da kann man aus solchen Ansätzen durchaus was mitnehmen, mit den Kindern darüber sprechen, warum machen wir das Verbot, warum ist es wichtig, das Smartphone mal auszuschalten und so weiter, um die Kinder eben hier zu stärken. Und das ist auch die Aufgabe der Schule, den Kindern einen Lebensraum bieten, wo sie sich als Mensch wahrnehmen in erster Linie und mit Menschen zusammenwirken können.
Denken wir dran, viele Familien im Silicon Valley schicken ihre Kinder auf Schulen, wo Smartphones verboten sind. Und die müssten eigentlich ganz genau wissen,
und das, welche das Gefahren ist deren Business in dem,
genau,
sogar. Die das müssen das ganz Business genau sogar, wissen. Ne? Genau, ja. Wir haben eigentlich überhaupt gar keine Zeit mehr, aber einen Satz noch. Muss Lernen Spaß machen?
Wir sind der Meinung, Lernen muss Freude bereiten. Genau. Spaß ist ein sehr kurzes, emotionales Gefühl, der kommt und geht. Freude ist was Sinnhaftes. Also Freude erfahre ich, wenn ich weiß, das ist eine Bedeutung für mich, das macht Sinn. Und dafür ist die Schule da, dass hier sinnvolle Lebenszeit ist.
Wenn die morgens freudig in die Schule gehen, dann haben wir es geschafft.
Ganz toll,
das war voller Lust und Freude. Ja.
Danke Ihnen ganz herzlich.
Danke.
Morgen sehen wir uns die Welt von unterhalb des Meeresspiegels an. Abtauchen mit Giganten. Wow. Pottwale hautnah. Martina Andres und Manuel Specher kommen zu uns morgen. Und jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18:45 Uhr. Tschüss. Super.